Was Tübingen bewegt.
Unter der Rubrik Das Sprachrohr kommen die Leser und Leserinnen des Schwäbischen Tagblatts Tübingen zu Wort.
Was Tübingen bewegt, sammelt Leserbriefe aus dem Schwäbischen Tagblatt. In dieser Ausgabe geht es um Klima, Artenschutz, Ranga Yogeshwar und den Verkehr. In Rottenburg hat sich eine Fridays for Future-Gruppe gegründet. Wolfgang Pusch aus Mössingen schreibt dazu:
Endlich regen sich auch Schüler außerhalb Tübingens. Jetzt in Rottenburg. In meinem Leserbrief am 19. März schrieb ich, dass die Schüler bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel für mehrere Fächer fächerübergreifend lernen. In dem Bericht vom Donnerstag wird meine Aussage vom damals bestätigt. Der Rektor des St. Meinrad-Gymnasiums, Peter Scheiger, wird zitiert: Wenn die ganze Klasse geschlossen mit dem Lehrer hingeht und wenn sie die Aktion nächste Woche im Unterricht aufarbeiten, dann werde ich das genehmigen. Bravo. Ich wünsche mir mehr Schulleiter, die so denken und handeln. Die Bestätigung, dass so ein Unterricht offensichtlich die Schüler sehr motivieren kann, liefert auch der Rektor des Eugen-Bolz-Gymnasium, Andreas Kreis, der für die Teilnahme an der März-Demo Strafarbeiten verteilte. Indirekt. Er wird in dem Artikel zitiert: Die Schüler haben sich sehr viel mehr reingehängt als bei anderen Strafarbeiten. Braucht es Strafarbeiten, damit die Schüler motiviert arbeiten können? Nein, es braucht Themen, die die Lebenswirklichkeit der Schüler berühren und ihre Zukunft. Der Klimawandel ist ein solches Thema. Nicht nur heute, sondern in den kommenden Jahrzehnten.
Rund 500 Schüler und Schülerinnen beteiligten sich am Freitag vor dem Rottenburger Dom am weltweiten Klimastreik. Hermann Jacobi aus Tübingen schreibt dazu:
Lieber Kirchenfürst, für die Klimademo am 24. Mai in Rottenburg haben Sie großzügigerweise erlaubt, dass die Rednerinnen und Redner die Stufen des Domportals als Podest für ihren Protest nutzen durften. Dafür vergelt's Gott. Oder, wie man so schön sagt, es möge ihn im Kindersegen wieder reinkommen. Und als Steigerung der kirchlichen Unterstützung haben sie den Demonstranten sogar Gottes Segen gewünscht. Besser als fromme Segen wünschen, die nichts kosten und auch nichts bringen, wäre es, wenn die Kirche, vor allem die katholische, endlich ihre Verantwortung gerecht würde und wirklich etwas für den Erhalt der Schöpfung unternehmen würde. So sind zum Beispiel viele der nicht gerade wenigen kircheneigenen Gebäuden in einem energetischen, desolaten Zustand. Hier könnten durch geeignete Maßnahmen und mit überschaubarem Aufwand, zum Beispiel durch LED-Beleuchtung, Heizungserneuerung, Bau von Photovoltaikanlagen und viel mehr, viel Energie gespart oder Strom erzeugt werden. Also nicht segnen, sondern handeln.
Paul Westrich aus Kusserdingen schreibt zum diesjährigen Tübinger Blumenschmuck:
Der diesjährige Blumenschmuck an Brücken, Geländern und Laternenmasten soll Tübingen und seine Teilorte bis zum Herbst verschönern. Sicher wird die Farbenpracht in Rot und Rosa vielen Bürgerinnen und Touristen gefallen. Die Bepflanzung ist jedoch, so bunt sie auch sein mag, keine Artenschutzmaßnahme, wie man die Bildunterschrift im Tagblatt vom 21. Mai zum Blumenkästen an der Neckarbrücke deuten könnte. Dort und in der Liste der Pflanzen auf www.tübingen.de lese ich nämlich von besonders bienenfreundlichen Pflanzen im diesjährigen Blumenschmuck. Was ist da mit Bienen gemeint? Das, was Biologen darunter verstehen, insbesondere wildlebende Bienen wie Mauerbienen und Hummeln oder nur die Honigbiene des Imkers. Eigentlich kann nur Letzteres gemeint sein. Nicht nur, weil in Zeitungen meistens immer noch fälschlicherweise mit Bienen nun das ungefährdete Haustier des Imkers gemeint ist, sondern auch, weil alle Pflanzen des Blumenschmucks aus anderen Erdteilen, aus Nord- und Südamerika und China stammen und nur die besonders anpassungsfähige Honigbiene damit etwas anfangen kann. Für die heimische Bienenarten sind diese Zierpflanzen ohne Bedeutung als Pollenquelle und deshalb mitnichten wildbienenfreundlich.
Anke Brocklacher aus Bebenhausen schreibt über das Mähen von Blumenwiesen:
Wer sägt schon den Ast ab, auf dem er sitzt? Wer mäht schon früh Wiesen, bevor sie blühen und Insekten Nahrung geben können? Dass Insekten für unser Wohlergehen sehr wichtig sind, ist inzwischen öffentlicher Konsens. Blitzhausen zeigt es dem großen grünen Bruder Tübingen, wie Gewohnheit durch Vernunft ersetzt wird. Wie das Tagblatt am 10. Mai berichtete, wird die Gemeinde Blitzhausen zukünftig nur noch zweimal pro Jahr mähen und vor allem das erste Mal nicht vor August. Ein großer Schritt zum Artenschutz. Es gibt auch in Tübingen viele kommunalen Flächen, zum Beispiel der Rathausgarten in Bebenhausen, die Hochwasserdämme zwischen Lustnau und Bebenhausen, der Hochwasserdamm am Klärwerk, die man insektenfreundlich bearbeiten könnte und nicht wie geschehen schon Anfang Mai kurzgeschoren hätte. Weniger oft mähen könnte auch Kosten sparen. Wann erfolgt auch in unserer Stadt ein Umdenken?
Manuel Haus antwortet auf den Leserbrief von Anke Brocklacher.
Sachverstand nötig. Schön, dass Sie, liebe Frau Brucklacher, sich für die Blumenwiesen einsetzen. Allerdings ist dazu auch Sachverstand notwendig. Das Land auf, Land ab verkündete späte Mähen und Ausblühen lassen ist leider falsch. Damit bringen Sie alle Wiesenblumen um. Wiesenblumen brauchen Licht zum Wachsen. Und das haben Sie in der Zeit zwischen Mitte Juni und August auf einer ungemähten Wiese nicht. Sie verhungern mit der Zeit und verschwinden von der Wiese. Überlegen wir, wie die Blumenwiesen entstanden sind. Nicht dadurch, dass die Bauern für die Städter einen schönen Anblick herstellen wollten. Sie wollten damit ihr Vieh füttern, damit es Milch und Käse geben oder ein Kälblein säugen kann. Und dazu braucht es Eiweiß, was in Gras ab Mitte Juni immer weniger wird. Also haben die Bauern auch schon früh ab Mitte Mai bis in den Juni gemäht und dann einen zweiten Schnitt Ende August. Wichtig für die Insektenvielfalt ist, dass nicht großflächig alles gleichzeitig gemäht wird und dass es Randbereiche und Wiesenraine gibt, die auch einmal über den Winter bis ins späte Frühjahr stehen bleiben. Landschaft und Lebensraumvielfalt, das ist es, was die Insektenvielfalt ausmacht und dass wir nicht noch mehr von ihrem Lebensraum zubauen.
Volkmar Reit schreibt über die neue B28.
Die Kosten des Neubaus der B28 sind von ursprünglich 34 auf jetzt 60 Millionen Euro gestiegen. So wie es im Zeitungsartikel steht, sei dies kein Problem. Nun wundert es mich, wenn es schon lange bekannt war, dass die Kosten höher werden und dies keinerlei Probleme bei der Finanzierung darstellt, dass die Tieferlegung der B28 in Kiepling immer mit der Begründung der Mehrkosten abgelehnt wurde. Obwohl viele Vertreter der Parteien, Regierungsbeamte und sogar der Verkehrsminister Winfried Herrmann vor Ort waren und diese Brückenlösung für sehr schlecht befunden haben. Die 3 bis 4 Millionen Euro Mehrkosten der Tieferlegung wären hier gar nicht ins Gewicht gefallen. Steckt hier politische Willkür und Beamtenwillkür dahinter?
Die Brücke für Radfahrer neben dem Tübinger Stauwehr wurde vom Planungsausschuss des Gemeinderats beschlossen. Christoph Lederle aus Tübingen vom AL Grüne Stadtrat schreibt:
Sehr glücklich. Mit dem Untertitel Blick in die Zukunft war im Tagblatt die Fotosimulation der kommenden Fahrradbrücke am Tübinger Stauwehr zu sehen. Ich bin sehr glücklich, dass wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Projekte für eine noch bessere Radverkehrszukunft an den Weg gebracht haben, welche dann in den nächsten Monaten und Jahren verwirklicht werden. Die Fahrradstation am Hauptbahnhof, die breiten Radstreifen, das blaue Band über dem Europaplatz, die 3 Fahrradbrücken, die Fahrradstraßen, die nun auch noch besser markiert wurden und werden, zusätzliche Radabstellanlagen, der Schutzstreifen an der Scharrenbergstraße, die Unterführung unter der Bahn beim alten Güterbahnhof-Areal und viele mehr. Gerne wollen wir mit einer starken AL-Grünen-Fraktion in den nächsten Jahren diese neuen Radkultur in Tübingen weiter ausbauen und fördern.
Vor 1200 Zuhörenden appellierte der Wissenschaftsautor Ranga Yogeshwar, bei der Mediendozentur in Tübingen die Zukunft und die künstliche Intelligenz mit Haltung zu gestalten. Manfred Friebe aus Poltringen schreibt:
Zweimal danke. Einmal für die Berichterstattung und zum zweiten Mal für Ranga Yogeshwars Vortrag. Wie damals beim World Wide Web entstehen im Moment Technologien und Visionen ohne Regeln, Gesetze, Ethik und Entscheidungen der Menschen. Gleich ist auch die Komplexität und die Losgelöstheit von Länderentscheidungen und Einflussnahme. Eine Technologie entwickelt sich in Schritten und das ist schon immer so gewesen. Anders aber als bei der Industrialisierung sind wir heute in der Lage, Zusammenhänge, Möglichkeiten und Risiken besser abzuschätzen. Beim World Wide Web sehen wir die Verwerfungen und den Einfluss auf unser Leben deutlich und versuchen, Regeln, Ethik und Gesetze nachzuholen. In einer globalen Welt mit anderen Kulturen, politischen Systemen und Interessen ist dies nur bedingt möglich. Die Frage ist also, können wir regionale, europäische Regeln schaffen? Ich denke ja. Wir Menschen müssen uns bewusst werden, welche Vorteile und extremen Risiken in der Technologie stecken und anders als beim World Wide Web jetzt Leitplanken einziehen. Nicht der Mensch ist in Gefahr, aber Menschsein, Verständnis und Achtung.
Auch Luise Rudnick aus Tübingen schreibt über den Vortrag von Ranga Yogeshwar.
Ranga Yogeshwar vertritt eine eher kritische Position gegenüber den derzeitigen technologischen Entwicklungen. Andererseits zeigt er bei seinen Reportagen auf höchstem Unterhaltungsniveau unverkennbare Begeisterung über die rasanten Fortschritte naturwissenschaftlicher Forschung. Er ist selbst Teil der weltweiten Euphorie über die exponentiellen Möglichkeiten algorithmischer Anwendungen. Seit der Atombombe wissen wir, dass die unheilvolle Verschränkung zwischen wissenschaftlicher Forschung, wissenschaftlichen Interessen und politischer Macht die Voraussetzungen dafür geliefert hat, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Ähnliches gilt auch für die Gefahren durch neueste Technologien. Das wirft Fragen auf. Welche negativen Auswirkungen gibt es? Welche Alternativen sind möglich? An welchen Stellen ist es zwingend, auf den Einsatz neuer Technologien zu verzichten? Wie ist das durchsetzbar? Welche Kosten entstehen der Gesellschaft durch wissenschaftliche Fehlentwicklungen? Die Naturwissenschaften sind in der Pflicht, solche Fragen wahrhaftig zu beantworten. Sie müssen kritische Vorausdenken innerhalb der Forschung selbst zur Norm machen. Sie müssen Haltung zeigen und sich weigern, Forschungen zu betreiben, die katastrophale, nicht beherrschbare Folgen mit sich ziehen. Sie müssen Beschränkungen durch ethische Normen akzeptieren. Letzteres war aber noch nie grundlegend für naturwissenschaftliche Forschung. Ist das nicht ziemlich billig, wenn Yogeshwar die Verantwortung jetzt vor allem an die Politik delegiert?